Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move. Mein Name ist Luca Leicht und ich darf euch heute, euch, unsere Zuhörer und Zuschauer, zu einem kleinen Servicestück mitnehmen. Weil wir wollen heute über das Laden von Elektroautos reden. Genauer gesagt, wie man das wirklich kostengünstig machen kann, wie man beim Laden spart und wie sich der Strompreis zusammensetzt und was man da alles drumherum beachten kann, damit das E-Autofahren am Ende nicht teurer, sondern eher günstiger wird. Und dafür haben wir uns heute Konrad Schade eingeladen. Er ist COO, glaube ich, bei Robocharge oder CCO.
CCO, genau.
CCO bei Robocharge. Ist ein junges, aufstrebendes Unternehmen, eines von diesen Stromanbietern, von denen wir immer wieder hören, die auf dynamische Stromtarife setzen, auf dynamische Strompreise. Und was da dahinter steckt, wie man da wirklich sparen kann, was es mit E-Auto zu tun hat, genau das wollen wir heute erklären. Deswegen, Konrad, schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast heute.
Luca, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, hier bei euch zu sein und ein bisschen Aufklärungsarbeit auch zu leisten über dynamische Stromtarife und was da eigentlich gerade alles so Wildes im Markt passiert.
Kannst du dich selber vielleicht kurz vorstellen? Du hast ja einen sehr bewegten Werdegang, hat mir zumindest die kurze LinkedIn-Recherche verraten. Du hast bis vor kurzem noch Möbel verkauft.
Genau, aber ich weiß nicht, ob es jetzt so bewegt
was
ist.
Was kam da, dass du jetzt da bist, wo du bist?
Ja, na klar. Also ich weiß nicht, ob es jetzt so bewegt ist, aber tatsächlich seit 7, 8 Monaten bin ich jetzt bei Robocharge in der Funktion, sozusagen unseren gesamten Vertrieb und unser ganzes Marketing aufzubauen, die Marke aufzubauen insgesamt. Davor war ich tatsächlich lange im Möbelbereich, Online-Möbel, für bestimmt 7, 8 Jahre und das global mit aufgebaut. Und es hat schon Spaß gemacht, viel gelernt, schnelles Wachstum, aber irgendwann will man auch mal wieder etwas mit ein bisschen mehr Purpose machen, als sozusagen Möbel aus China zu importieren. Und darum war das so ein Beweggrund. Davor war ich lange in der Unternehmensberatung, aber habe ursprünglich mal Physik studiert und war dann so ein bisschen auf dem Trichter, so, man möchte jetzt mal was machen, was vielleicht auch hier einen nachhaltigen Aspekt hat, was der Energiewende vielleicht hilft und vielleicht was wieder mal ein bisschen technischeres als Thema ist, was mir so ein bisschen auch in meinem Studium wieder auch vernetzt ist. Und so bin ich jetzt tatsächlich bei Robocharge gelandet.
Okay, also back to the roots. Was steckt denn hinter Robocharge? Der Name ist jetzt nicht unbedingt selbsterklärend.
Genau, nein, ist noch wirklich ein sehr junger Brand. Wir sind vor ziemlich genau 3 Jahren, im Juni sind es 3 Jahre gelauncht. Und auch da auch die ersten 1,5 Jahre viel in Produktentwicklung gesteckt, um halt wirklich so einen dynamischen Stromtarif auch anbieten zu können. Seit 1,5 Jahren jetzt live und tatsächlich mit einem sehr rasanten Wachstum. Also primär bieten wir einen dynamischen Stromtarif, werden wir sicherlich gleich nochmal genau erklären, was das eigentlich
ist. Wir müssen halt ganz viel definieren und erklären,
alles
was
gut,
was ist.
Alles gut, genau. Und haben jetzt aber auch schon über 50.000 Kunden sozusagen eingesammelt über die ersten 1,5 Jahre. Und das in einem wirklich, würde ich sagen, jetzt nicht immer unbedingt einfachen Energiemarkt. Es ist ja ständig jeden Tag irgendwas in der Presse. Aber es zeigt sich, dass es sozusagen dieses Konzept von dynamischen Stromtarifen immer mehr Anklang findet, sich immer mehr durchsetzt. Und wenn man in die nordischen Länder guckt, nur mal als Vergleich, bevor jetzt die ersten Zuhörer sagen, was ist das, interessiert mich nicht. In den nordischen Ländern, in Schweden zum Beispiel, haben 70% aller Haushalte dynamische Stromtarife. Also irgendwas ist dran und die Frage ist, funktioniert das auch für Deutschland?
Genau. Ihr seid, du hast schon gesagt, ein junges Unternehmen, noch ein Startup oder wie definiert Startup, ihr euch gerade selber noch? Ihr habt erst kürzlich, ich glaube, 17,5 Millionen eingesammelt.
Genau.
Wo steht ihr da gerade?
Genau, wir sind auf jeden Fall noch ein Startup. Also in diesem Startup-Sprech würde man sagen, wir sind ein Series A Startup, haben jetzt 17,5 Millionen eingesammelt. Vor allem auch um, ich glaube, das Produkt ist gut, aber vor allem auch tatsächlich jetzt sozusagen ins Marketing, in die Markenbekanntheit zu gehen, aber auch weiterhin noch die Produktentwicklung auch voranzutreiben, um tatsächlich auch Leute zu begeistern für unsere Produkte. Und das Schöne ist, dass wir da jetzt auch trotz dieser Wachstumskurve schon auch relativ profitabel sind. Also es ist jetzt nicht so wie bei anderen Startups, wo man jetzt wirklich erstmal nur auf gute Zeiten später hofft. Da würde ich aber auch keinem zu nahe treten, sondern das ist ja das gängige Modell. Aber da sind wir, glaube ich, jetzt sehr, sehr gut aufgestellt.
Ja, wir haben ja auch hier regelmäßig Startups sitzen, die Hardware machen, die brauchen halt in der Regel mehrere Finanzierungsrunden bei euch. Ganz ihr seid ja vor allem softwarebasiert, richtig?
Reines softwarebasiertes Unternehmen. Also das heißt, was zeichnet unser Produkt aus?
Also ein echtes Berliner Startup eigentlich.
Also, ja, sind eigentlich gegründet in Hamburg, aber auch ein Büro in Berlin. Also so Hamburg-Berlin, so in der Mischung. Reine Software-Startup. Das heißt, unser Produkt zeichnet sich einmal dadurch aus, das ist ein Stromtarif für alle. Mhm. Also jeder kann diesen dynamischen Stromtarif auch abschließen. Kommen wir auch nochmal in Ruhe drauf zurück. Und auf der anderen Seite haben wir eine App, dass du halt wirklich deinen gesamten Verbrauch und diese ganzen Zusatzfeatures, über die wir noch reden wollen, Smart Charging und so weiter, alles über die App siehst. Und dadurch irgendwie Software only und dadurch halt natürlich mit etwas geringeren Kapitalkosten auch versehen.
Das ist schön. Geringere Kosten sind noch schön. Genau darüber wollen wir ja sprechen. Und vielleicht auch diese Buzzwords, die wir jetzt schon haben, hier und da fallen lassen. Was ist denn dieser dynamische Stromtarif oder variabler Strompreis? Da gibt es ja auch zig Namen für, am Ende wahrscheinlich dasselbe. Was steckt dahinter?
Absolut. Ja, das ist tatsächlich, die Begriffsklärung ist dann noch so ein bisschen durcheinander. Also wir reden von einem dynamischen Stromtarif, wenn er sozusagen volldynamisch ist. Das heißt, dein Verbrauch wird jede Stunde nach dem aktuellen Börsenpreis sozusagen abgerechnet. Mhm. Also es gibt verschiedene Strommärkte, wo Strom gekauft und gehandelt wird. Da gibt es die Terminmärkte, da kann man sozusagen für 2025 oder für das vierte Quartal Strom kaufen. Aber es gibt auch diese sogenannten Day-Ahead-Märkte, da kauft man für den nächsten Tag ein.
Und also zwar Day-Ahead heißt einfach am Tag voraus.
Korrekt. Wir gucken, also jetzt könnten wir Strom einkaufen für jede einzelne Stunde am nächsten Tag. Und es ist tatsächlich so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es auch, dass man sagt, so, ich brauche jetzt morgen um 14 Uhr 5 Kilowattstunden und um 16 Uhr brauche ich 8 Kilowattstunden und so weiter und so fort. Und das kann man dann sozusagen über alle seine Kunden im Portfolio zusammen aggregieren und dann sozusagen in diese Märkte geben, um den Strom zu beschaffen. Mhm. So, und der Vorteil eben dynamisch heißt eben, der Strompreis, der ändert sich ja zu jeder Stunde. Und wir geben genau diese veränderlichen Strompreise an den Kunden wieder. So, und das, wie man sich das vorstellen kann, so ist es auch. Jetzt, wenn viel Sonne scheint und wir haben viele erneuerbare Energien im Netz, dann ist um die Mittagszeit der Strompreis sehr, sehr günstig. Ich habe vielleicht schon der eine oder andere gehört, auch teilweise mal negative Strompreise. Können wir auch nochmal in Ruhe erklären. Abends und morgens ist es dann höher. Und tatsächlich diese Fluktuation, das geben wir über diese dynamischen Strompreise an den Endkunden wieder und die darüber auch tatsächlich viel sparen können. Mhm. Im Gegensatz zu einem Fixpreistarif, und das haben tatsächlich 99% aller deutschen Haushalte haben den, da ist es so, egal zu welcher Uhrzeit du deinen Strom verbrauchst, du zahlst halt immer denselben Preis, 35 Cent, was auch immer es ist, was auch immer in deiner Abrechnung und in deinem Vertrag dann ursprünglich steht.
Aber es ist ja so, dass beim Strompreis, du hast gesagt, es gibt diesen Arbeitspreis von dann bei den meisten wahrscheinlich irgendwie 35, 38, 30 Cent, wo auch immer.
Genau.
Aber der ist ja aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bausteinen.
Ja.
Was ist denn tatsächlich dann dieses Variable oder dieses Dynamische innerhalb dieses Stromtarifs, innerhalb dieser 30 Cent und ein bisschen was?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das kann ich mal auch anhand unseres dynamischen Strompreises mal so ein bisschen runterbrechen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel im April war unser durchschnittlicher Bruttoarbeitspreis, also das, was sozusagen immer als Cent pro Kilowattstunde in der Rechnung steht, lag bei 27 Cent. Mhm. So, das ist jetzt über ganz Deutschland, über den Mix unserer Kunden, die wir haben. Da gab es aber Kunden, die hatten bestimmt nur 24 Cent und es gab Kunden, die haben vielleicht 29 Cent. So, jetzt die Frage ist also im Schnitt 27 Cent, wo setzt sich das zusammen? Und dann kann man sagen, circa 20% von dem, und das sind in unserem Fall 6 Cent, ist tatsächlich der Energieeinkaufspreis an der Börse.
Also die echte Kilowattstunde.
Die echte Energie, genau, die echten Energiekosten, so wie sie an der Börse
gehandelt
wird.
Das ist das Windrad, das sich dreht, das...
Ganz genau. Das heißt, wenn man, es gibt diese, das heißt Apex Spot, da kann man auch mal auf die Webseite gehen, dann kann man sich das angucken. Also wenn man sich angucken will, zu welcher Stunde gerade der Strom wie gehandelt wird und das jetzt mal den Durchschnitt nimmt über die ganzen Stunden, dann haben wir für 6 Cent an der Börse den Strom eingekauft. So,
und dann macht ihr daraus aber wie viel 27 Cent?
So genau. Also nicht wir, sondern da kommen noch ein paar andere Sachen drauf. Aber diese 6 Cent, die gelten auch für ganz Deutschland. Mhm. Ja, das heißt, diese Börse ist für ganz Deutschland gleich, egal ob ich in Norderney bin oder unten in irgendwo in Bayern. Es sind 6 Cent. So, das ist, und natürlich sind es mal, und das ist hier das Schöne, das ist jetzt der Durchschnittswert, das sind um die Mittagszeit sind es mal minus 5 Cent und abends sind es mal 15 Cent. Aber das ist der reine Energiepreis. Mhm. So, das sind circa 20% von unserem Bruttoarbeitspreis, den ihr von uns hat. Der größte Brocken sind aber die sogenannten Netzentgelte. Die sind im Schnitt so bei 9,5 Cent, knapp 30% von den gesamten Arbeitspreiskosten. Mhm. So, und das sind natürlich, das verbirgt sich viel hinter, das sind vor allem aber die ganzen Kosten, die damit zusammenhängen, damit der Strom von dem Punkt, wo er produziert wird, tatsächlich bei dir an der Steckdose rauskommt. Mhm. Die ganzen Hochspannungsleitungen, die Trafo, die Überspannungsnetzwerke, all das, was dazu gehört, dass dann selbst auch sozusagen die Leitung in der Straße, dass der Strom irgendwann bei dir ankommt. Das wird alles umgelegt. Die sind aber sehr unterschiedlich. Je nach Postleitzahl sind die anders. Ja, und zum Beispiel gab es da auch lange Diskussionen, dass die zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder in Mecklenburg-Vorpommern höher sind, weil da ganz viele die ganzen Windräder stehen und so weiter. Mhm. Und dass das natürlich von der Infrastrukturkosten höher sind und es wird halt immer lokal auf die Gemeinden umgelegt, darum hatten die leicht höhere. Mhm. Es gab jetzt aber eine Anpassung Anfang des Jahres, darum ist sich das jetzt deutlich ausgeglichener, aber diese Netzentgelte, die wir alle zahlen müssen, sind mit knapp 34% und in diesem knapp diesen 9 Cent pro Kilowatt schon sehr, sehr hoch. Mhm. Aber das ist auch noch nicht alles. Dann gibt es noch Stromsteuer, dann gibt es noch, wir haben zum Beispiel einen 100%igen Ökostrom. Mhm. Und da gibt es verschiedene Wege, wie man dazu kommt. Na, der Traumpfad ist, man hat sozusagen seine eigenen Windkraftwerke oder Wasserkraftwerke hinten dran und sagt, ja, das ist hier dieses Elektron, was jetzt hier durchs Kabel fließt, das wurde eben noch hier an dem Windrad, das ist meins. Das machen aber die wenigsten. Was normalerweise ist, dass man sogenannte Herkunftsnachweise kauft. Das heißt, für jede Kilowattstunde, die wir aus dem Netz beziehen und an unsere Kunden weitergeben, kaufen wir auch ein Zertifikat, ein Herkunftsnachweis. Mhm. Und das ist sozusagen, es hat einen festen Betrag, das sind so 0,5 Cent die Kilowattstunde zum Beispiel. Und dieses Geld geht dann in, wir machen das zum Beispiel mit diesem TÜV-zertifizierten Siegel von Klimainvest, das geht dann in Projekte, die dann zum Beispiel Windanlagen bauen und Großprojekte mhm. umsetzen, um das sozusagen wieder auszugleichen. Das ist aber der Regelweg. Also eigentlich ein Großteil, die schreiben sie am 100% Ökostrom, machen das genau über solche Herkunftsnachweise. So machen wir das auch, aber das kommt sozusagen auch obendrauf. Und dann hat man natürlich noch unsere Marge. Wir nehmen so zwischen 1,5 Cent bis 2 Cent pro Kilowattstunde als Marge, mhm. was relativ günstig ist, kann man sagen. Muss man sich mal, wird man bei seinem normalen Grundversorger oder bei einem normalen Hersteller, wird man das nicht rausfinden in der Abrechnung. Ist das alles vermengt mit allem anderen? Steht nicht, aber damit man mal so ein Bauchgefühl hat, mhm. wir machen das mit so 1,5, 2 Cent pro Kilowattstunde. Und dann kommen noch so, ja, so kleinere Restbeträge, die sind dann irgendwie so 3-4% von dem. Mhm. Das ist dann so, es gibt so eine KWK-Umlage, es gibt so eine Offshore-Umlage. Also wenn man sich mal in seine Abrechnung guckt, da gibt es ja noch so ganz viele Zeilen von irgendwie Kleinzeug. Aber summa summarum kommt dann am Ende noch die Umsatzsteuer drauf, 19%. Also neben der Stromsteuer von 7% kommt dann eine Umsatzsteuer drauf von 19%. Und so landet man bei den 27 Cent im Mittel. Der Unterschied zu einem Festpreistarif ist, die haben natürlich auch, also nehmen wir jetzt mal die 35 Cent mhm. von einem Fixpreistarif, die haben natürlich auch dieselben Netzentgelte, die ganzen Umlagen, Stromsteuern und so weiter. Der Unterschied ist, die kaufen den Strom anders ein. Die kaufen den jetzt nicht unbedingt an diesem Day-Ahead-Markt ein, sondern die kaufen den an den Terminmärkten ein. Mhm. Und Terminmärkte heißt, die kaufen das zum Beispiel ein Jahr im Voraus, ein halbes Jahr im Voraus, um halt auch die Sicherheit zu haben, dass sie dir für 35 Cent den Stromtarif anbieten können, mhm. egal was du machst. Damit sie das aber können, müssen sie aber noch ein gewisses Risiko
Puffer. Ich wollte gerade sagen, die müssen ja noch irgendwie dann aber planen können, dass ich jetzt mir halt doch einen Induktionsherd kaufe und gegen mein Gasherd tausche.
Ganz genau. Zum Beispiel, damit konnten sie ja nicht planen. Deshalb arbeiten die auch teilweise am Day-Ahead-Markt. Aber das ist dann relativ kompliziert. Das mhm. nennt man dann so ein Portfolio-Management, was die machen. In jedem Fall müssen die aber zu dem eigentlich effektiven Preis, den sie einkaufen, noch eine Risikoprämie drauf geben. Mhm. Weil die halt nicht wissen, wenn der Preis durch die Decke geht, du zahlst weiterhin deine 35 Cent. Und damit die halt dieses Risiko irgendwie sauber managen, fügen die so eine Prämie obendrauf und das macht dann halt größtenteils die Differenz aus. Und die haben auch, große Energiekonzerne haben auf jeden Fall höhere Margen als jetzt ein kleines Startup, was versucht sehr lean sozusagen durch die Welt zu gehen. Aber das erklärt dann die Differenz zwischen den 27 Cent, die wir zum Beispiel mhm. haben und vielleicht 35 Cent von anderen. Aber da, wir hatten es, glaube ich, jetzt kam es gerade in der Tagesschau letztes Wochenende, dass Grundversorgertarife waren so bei 44 Cent oder genau, über ja. 40 Cent die Kilowattstunde. Und das erklärt genau dieses Delta. Mhm.
Ich meine, mit den 40 Cent, das kennen wir ja vom Elektroautoladen relativ gut, wenn wir an öffentlichen Ladesäulen sind. Zumindest beim AC-Laden mhm. waren so 39 Cent ja lange gang und gäbe. Mhm. Auch da steigt der Preis ja leider. Dadurch wird das Laden zu Hause ja immer noch attraktiver.
Mhm. Und auch die, man muss auch sagen, ja, so ein AC-Laden oder generell diese Ladeinfrastruktur ist nochmal ein fairer Punkt. Ist, warum ist die so exorbitant teuer? Also die Frage hat bestimmt schon mal jemand gehabt und sagt, ich habe zu Hause irgendwie 30, 35 Cent und bin ja irgendwo unterwegs und zahle dann teilweise 40, 50 Cent pro Kilowattstunde, obwohl die ja doch viel mehr Verbrauch haben. Die müssen doch eigentlich irgendwie bessere Preise kriegen, weil die ja sozusagen die ganze Zeit da E-Autos stehen haben. Sicherlich so einmal ist der Wettbewerb nicht groß genug. Ja, das heißt, da gibt es sicherlich auch noch Vorteile. Aber es ist auch so, der Stromverbrauch ist sehr schwierig zu planen. Auch da mhm. ist es wieder. Die wissen halt nicht, habe ich jetzt da sozusagen ein großes Auto dran stehen, was halt jetzt irgendwie 50 Kilowattstunden mhm. braucht in den nächsten 2-3 Stunden? Oder habe ich sozusagen mal eine Leerzeit von 3-4 Stunden? Und das muss man ja alles, müssen die das vorher beschaffen und irgendwie planen, weil das auch so schwierig zu forecasten mhm. ist, müssen die da auch da wieder so ein paar Risikopuffer einbauen. Also nicht alles ist da irgendwie Marge, sondern ist auch wirklich viel diese Ungewissheit zu planen, okay, was kommt jetzt für ein Auto mhm. ran und um wie viel Uhr?
Ja, also wenn ihr da auch mehr zu wissen wollt, wir hatten erst kürzlich einen Podcast mit Ionity, mit Johanna Heckmann, die genau das erklärt hat, was denn da auch so für Kosten kommen und als kleines Ding noch vorweg, allein die Infrastruktur für so einen Ladepark, der ist schnell so im mittleren sechsstelligen Bereich, sagte sie, glaube ich, also wir sind dann bei einer, gut und gerne bei einer halben Million, je nach Anzahl Ladesäulen, also das gerade beim Hypercharging, beim Schnellladen ist das dann schnell sehr teuer.
Drum zu Hause laden.
Genau, deswegen ist zu Hause laden. Wenn es dann um das Zuhause-Laden geht, kommt immer wieder dieses Buzzword mit dem Smart Meter auf.
Ja.
Was ist denn das? Und ich glaube, dann können wir auch dieses Glossar-Ding am Anfang so ein bisschen beenden und klären, wie kann ich denn tatsächlich profitieren davon? Was ist aber so ein Smart Meter und was tut der?
Genau, ein Smart Meter, das ist eine ganz wichtige sozusagen Neuerung, die eigentlich gar nicht europaweit gar nicht so neu ist. Wir sind in Deutschland einfach nur die Nachzügler. Aber jeder hat ja im Keller bei sich einen Zähler. Das kann so ein alter Ferraris-Zähler sein, der so ein bisschen seine Runden dreht. Manche haben auch schon einen digitalen Zähler. Das ist dasselbe mit einer schönen digitalen Anzeige. Aber es gibt jetzt sozusagen diese, eigentlich heißt sie im richtigen formalen Deutsch intelligente Messsysteme. Das ist ein digitaler Messgerät mit einem sogenannten Kommunikationsgerät dran. Das nennt man Smart Meter Gateway. Und dieses Kommunikationsmodul ist jetzt in der Lage, den Verbrauch alle 15 Minuten an den Netzbetreiber zu senden. Also bei wahrscheinlich aktuell noch über 90% der Deutschen ist es so, dass einmal im Jahr kommt jemand zum Ablesen. Und das ist die einzige Information, die der Netzbetreiber hat, wie viel du eigentlich verbraucht hast. Du persönlich. Ob du jetzt 3000 oder 2000 Kilowattstunden verbraucht hast, weiß derjenige, der dann einmal im Jahr kommt zum Ablesen. Oder viele Energiekonzerne bieten das ja auch an, dass man halt selber seine Zählerwerte übertragen kann.
Ich wollte gerade sagen, bei uns war, glaube ich, noch nie jemand, der das abgelesen hat.
Aber natürlich ist es auch sehr teuer, wenn einer hin muss. Ja,
absolut.
Aber ich glaube, sogar in ländlichen Regionen kommt das immer noch gerne vor. Es hängt, wie gesagt, sehr vom Netzbetreiber ab und von dem Energielieferanten. Mhm. Aber mit diesen Smart Metern, die jetzt kommen, wird das alles hinfällig, weil die übertragen per Telefonnetz, per 5G, übertragen die alle 15 Minuten deinen aktuellen Zählerstand.
Mhm.
So, und damit, und das ist das Schöne, damit weiß jetzt du als Endverbraucher, weißt plötzlich 15 Minuten genau, was du eigentlich verbraucht hast. Und gleichzeitig hilft es uns als Energieversorger auch zu sagen, genauer planen zu können, wann verbrauchst du eigentlich was und wie kaufen wir sozusagen den Strom ein. Und diese Smart Meter, da gibt es ja ein Gesetz, dass ab Januar 25 jeder das Recht hat, diesen Smart Meter zu beantragen und es wirklich einen von der Bundesregierung gewollten Rollout gibt, dieser Smart Meter, sodass wir in 2030 irgendwie bei 80% Smart Meter Verbau in Deutschland sind. Das heißt, eure alten Zähler kommen raus und es kommen diese neuen Smart Meter rein.
Wenn ich jetzt so einen digitalen Zähler habe, kriege ich dann automatisch den Smart Meter mit dazu, weil du sagst, es ist was anderes.
Ja, also automatisch passiert da erstmal gar nichts. Ja, also wir reden mit vielen Versorgern und die stehen jetzt auch so ein bisschen vor der Herausforderung, ist jetzt zu sagen, wie sollen wir jetzt für die ganzen 40 Millionen Haushalte diese Smart Meter verbauen? Ich glaube, das Gute ist, es gibt mittlerweile genug Hardware. Es ist ja Energie als kritische Infrastruktur, ist es natürlich sehr, sehr, sehr geschützte sozusagen Produktionschains. Also man kann jetzt nicht einfach irgendwo bestellen sein Kommunikationsmodul und das dann unten an den Zähler klemmen. Nein, es ist ja alles verblombt und die müssen besonders hergestellt, die haben besondere Siegel. Also da ist es ein längerer Rattenschwanz.
Ich glaube auch, warum das nicht ausgerollt werden konnte. Man braucht irgendwie drei zertifizierte Geräte, die das können von drei verschiedenen Anbietern, dass wenn einer pleite geht, weil das alles das ist halt das Problem, dass man irgendwie lange nur zwei hatte, glaube ich, es gab keinen dritten.
Und das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, aber trotzdem, die Versorger mit den Netzbetreibern, mit denen wir reden, die sagen, huch, das ist alles nicht so schnell, wie man sich das vorstellt, weil das ist jetzt auch nicht eine besonders schnelllebige Industrie. Aber wie gesagt, seit jetzt ein paar Jahren steht fest, ab Januar 25 geht's los und darum ist da jetzt auch so ein bisschen Handlungsdruck auch schon tatsächlich
gegeben. Dann kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Ding, diesem dynamischen Stromtarif. Wie funktioniert das? Wie komme ich da dran? Einfach, wie wir das schon kennen, ich gehe auf irgendeinen dieser Vergleichsportale, klicke mich dreimal durch, hab das Ding oder brauche ich irgendwas Spezielles noch?
Nein, das ist das Smart Meter Gateway. Also die erste wichtige Aussage ist, ein dynamischer Stromtarif kann jeder kriegen. Es gibt keine Voraussetzung. Ja, sobald du einen Zähler hast, und das hat ja jeder,
kannst
du einen dynamischen Stromtarif haben. Also ein ganz normaler Stromtarifwechsel. Das kannst du über die Wechselportale machen, kannst du aber auch bei uns rabotcharge.de direkt machen. Das ist dann sei dir überlassen. Und das Schöne ist auch, mittlerweile sind diese Wechselvorgänge sehr, sehr einfach. Ja, das heißt, du hast wirklich dann 3-4 Klicks, du gibst sozusagen deine Adressdaten an, idealerweise hast du deine Zählernummer und klickst dann sozusagen, siehst dann deinen Preis und klickst auf Abschicken. Und dann musst du auch nichts mehr ausdrucken, unterschrieben oder sowas. Und alles automatisch, der Wechselprozess funktioniert automatisch und du wirst dann zum nächstmöglichen Termin oder zu deinem Wunschtermin erstmal umgestellt. Also der Wechsel an sich, super einfach. Die Frage ist, sollte man das machen?
Das ist ein Stück weit ja, vor allem auch mit der Fragestellung, du sagst vorhin, es wird 15 Minuten genau abgerechnet, wenn ich so ein Smart Meter Gateway habe. Aber wenn ich es nicht mache, was ist dann mein Vorteil? Dann habe ich ja Nichts gewonnen.
Also genau, jetzt können wir nochmal ein bisschen so abschiften und überlegen, was haben wir jetzt im Haushalt. Also ein Großteil der Haushalte, die haben jetzt kein Elektroauto, die haben keine Wärmepumpe und die haben keinen Smart Meter. Also jetzt, da sind wir, glaube ich, bei 90% der Haushalte.
Mindestens. Ja.
Und was passiert also? Die schließen jetzt den dynamischen Stromtarif ab. Die haben jetzt also vor allem erstmal den Vorteil von diesen sehr, sehr günstigen Arbeitspreisen. Ja, ich gehe gleich auf die Risiken ein, aber wie wir es gerade schon gesagt haben, man kann jetzt mal gucken, ihr könnt jetzt mal schauen bei euch in der Abrechnung, was ist sozusagen euer aktueller Fixpreis, und da wird es einige geben, die haben schon einen guten, weil sie sich damit auseinandersetzen, die sind vielleicht bei 30, 32 Cent, aber es wird einen Großteil geben, die sind bei 35 Cent aufwärts. Und bei diesen dynamischen Stromtarifen, wenn man das dann mal auf Vergleichsportalen oder bei uns auf der Seite sich anschaut, landet man dann halt je nach Netzentgelte bei euch in der Postleitzahl so bei 27 Cent. So, aktuell im letzten Quartal. Das heißt, da spart man jetzt. Jeder, der das macht, spart jetzt erstmal. So, und zwar von irgendwie 5 Cent die Kilowattstunde oder bis hoch zu 10. Also es sind dann so zwischen 3 bis 500 Euro, die man im Jahr sparen kann.
Und der Preis ist gemittelt, richtig?
Der Preis ist jetzt gemittelt, okay. Aber wir machen natürlich schon immer eine stundengenaue Abrechnung. Also wir gucken an, was ist der Preis jede Stunde. Im Mittel über die gesamten Stunden und die Schwankungen sind das jetzt gerade eben im April 27 Cent gewesen. Aber natürlich ist da auch irgendwie, es gibt ja nichts umsonst. Ja, so, was ist jetzt irgendwie das Risiko? Das Risiko ist, dass irgendwie bei einem Fixpreistarif übernimmt der Energiekonzern das Risiko, dass die Preise sich verändern und verlangt dann irgendwie 7, 8, 9, 10 Cent mehr pro Kilowattstunde. Bei einem dynamischen Stromtarif geht das Risiko an dich über als Kunde.
Also das Thema Energiekrise, was wir jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit massiv gespürt haben alle, dass die Strompreise teurer werden, da bin ich mit einem regulären, mit einem festen Tarif quasi sicher, soweit ich sicher sein kann, dass mein Stromanbieter nicht pleite geht und ich dann auch wieder Ärger habe. Das Problem habe ich aber beim dynamischen Stromtarif. Trotzdem, wenn dann eine Energiekrise käme und der Strompreis durch die Decke geht, dann ist meine Prognose mit 27 Cent passé.
Weil ja, können wir uns mal angucken, was heißt das eigentlich? Weil das natürlich auch ist ein sehr faires Argument zu sagen ist, die Preise können durch die Decke gehen. Was passiert?
Haben wir jetzt halt erst frisch gesehen.
Ja, genau. Aber da können wir mal reinschauen und sagen, was bedeutet das eigentlich? Also genau, das Risiko gibt es. Ja? Keiner übernimmt für dich mehr das Risiko und du kriegst einen fixen Preis, sondern das Risiko liegt bei dir. Darum liegst du jetzt gerade bei 27 Cent. Aber schaut man sich mal an, zum Beispiel Winter 2022, wo jetzt so Peak der Gaskrise war. Was war sozusagen auch bei den dynamischen Tarifen sozusagen der Mittelwert? Und über den gesamten, für ein normales Haushaltsprofil, was wir alle haben oder ein Großteil haben wird es, war der effektive Arbeitspreis im Winter 22, also von November bis März, bei 31 Cent die Kilowattstunde. Natürlich gab es da einzelne Stunden, wo wir dann bei 50 Cent waren. Die gab es. Es gab aber auch da schon Zeiten um die Mittagszeit rum oder in der Nacht, wo wir halt auch da bei 10, 15 Cent waren. Ja, weil auch da hatten wir schon einen relativ guten Ausbau erneuerbarer Energien. Und das ist sozusagen auch das Entscheidende going forward. Das heißt, selbst zum Zeiten, dem Hochpunkt der Gaskrise, waren wir im Schnitt bei 31 Cent. Während viele, viele sozusagen Grundversorger und andere Anbieter auch hochgehen mussten auf über 40 Cent. Das heißt, da muss man schon mal so die erste Grundangst nehmen, dass man sich jetzt sozusagen die Preise sich verdrei- oder vervierfachen. Das tun sie nicht. Das Entscheidende ist aber noch viel mehr auch zu überlegen, was wird eigentlich in Zukunft passieren? Wie entsteht eigentlich so eine Gaswende? Warum sind die Preise eigentlich so hochgegangen? Also wenn du da Lust hast, kann ich das mal versuchen, ein bisschen aufzudröseln. Also man redet immer von Energiekrise, Gaskrise. Die erste Frage, die sich eigentlich die meisten stellen, ist, warum hängt eigentlich mein Strompreis mit dem Gaspreis zusammen? Weil man hat immer gesagt, 2022 war eine Gaskrise und auf einmal ging der Strompreis durch die Decke.
Gut, ich meine, Gaskraftwerke, dann ist es ja relativ lean weg erklärt, aber ja.
Genau, aber die Frage ist auch, aber wir haben doch jetzt so viele erneuerbare Energien. Ja? Also warum ist denn immer noch da so Gas so relevant? Ja, und das ist halt diese, was man mal verstehen muss, ist, wie eigentlich der Preis festgesetzt wird, dass man sich immer anguckt, wer produziert am günstigsten. Das ist diese sogenannte, wenn man es mal irgendwie googeln möchte, Merit Order Curve heißt das. Man guckt sich also immer an, wer produziert am günstigsten welche Menge. Und das günstigste ist mit irgendwie nahezu null Grenzkosten sind halt Wind und Solar. Das heißt, die haben wir aber auch nicht irgendwie zu unbegrenzten Mengen. Ja, aber das heißt, solange der Bedarf nur durch die gedeckt wird, wäre eigentlich der effektive Strompreis nahe null. Oder eben teilweise sogar negativ, können wir auch nochmal zukommen. Aber wenn ich jetzt in den Abendstunden oder Morgenstunden mehr Verbrauch habe, der halt dann nicht durch Solar oder durch Wind gedeckt werden kann, dann muss ich halt Kohle und Biogas und so weiter dazustellen. Und das teuerste Kraftwerk, was dazukommt, ist Gaskraftwerk. Und das Entscheidende ist in dieser gesamten Marktregulierung ist, dass der teuerste Produzent definiert den Preis für alle. Und darum ist also sagen, abends, dann bin ich um 18 Uhr, wo alle Strom brauchen und das Gaskraftwerk drin ist, habe ich halt die Preise am Gas, die nehme ich halt die, muss ich halt die Gaspreise sozusagen zur, als Rechnungsgrundlage nehmen und darum wird es zu teuer. Das heißt aber auch, selbst 2022 zu diesen Hochzeiten der Gaskrise, dass in die Mittagszeit und in der Nacht die Preise sehr günstig waren, weil wir da nicht Gas brauchten, sondern damit den Erneuerbaren zur Rande kamen. Und da waren auch die Preise 2, 10, 15 Cent. Das heißt, auch jetzt in Zukunft, wenn es eine Gaskrise oder wenn wieder eine Energiekrise kommt, ist vor allem, was passieren wird, ist, dass gerade in den Abendszeiten, in den Morgenszeiten die Preise hochgehen werden, aber mittags werden die Preise niedrig bleiben. Vor allem, wir sind jetzt ja, glaube ich, in Q1 waren wir über 60% der Energieverbrauchs war von erneuerbaren Energien. Ja. Das weiß ja auch fast keiner, dass wir schon mehr als die Hälfte unserer Energien aus Erneuerbaren tatsächlich gewinnen und verbrauchen. Und das nimmt ja weiter zu. Und bei einer Energiekrise, ja, wird es abends und morgens teurer, aber mittags bleibt es sehr, sehr günstig.
Das heißt aber, dass ich, also um das nochmal vielleicht zusammenzufassen,
ja, na klar.
Ich habe am Ende das Problem, dass ich diesen Risikoanteil bei den fixen Tarifen habe, den ich dauerhaft mitbezahlen muss.
Jawohl.
Und bei den dynamischen Tarifen übernehme ich das Risiko. Du hast aber auch davon gesprochen, dass ihr das stündlich abtragt, letztendlich bei einem echten flexiblen Tarif. Wie funktioniert es denn dann? Das heißt, ich müsste steuern, dass ich jetzt nicht morgens, das ist diese Lastkurve angesprochen, diese Standardlastkurve, auf den der Stromverbrauch grundsätzlich über die ganze Republik genormt ist, dass ich morgens um 6, 7, 8, wenn alle Leute duschen, ihre Kaffeemaschine anschmeißen, sich vielleicht ihr Frühstücksei anbraten, und abends, wenn sie wieder den Herd anmachen und weiß der Teufel was tun, dass ich da eben meinen Stromverbrauch senke und dafür, keine Ahnung, um 4 Uhr aufstehe, meine Kaffeemaschine anmache. Ist das dann der Deal?
Macht keiner. Aber das ist ein guter Punkt, weil wir wollen jetzt ja so ein bisschen weiter vorarbeiten. Also das heißt, ein normaler Haushaltskunde, der keine Assets hat, keine E-Autos und so weiter, kein Smart Meter, ja, der wird nach dem Standardlastprofil abgerechnet. Das wissen auch viele nicht, ist, aber weil wenn nur einmal im Jahr abgelesen wird, weiß halt keiner, was du halt irgendwie jede Uhrzeit, jede Stunde genau verbrauchst. Darum, wie du schon gesagt hast, wird immer Postleitzahlen genau, wird ein Profil angenommen. Das sagt halt, du verbrauchst halt 2 Kilowattstunden morgens um 8 Uhr, irgendwie nur eine in die Mittagszeit und dann abends wieder irgendwie 2 Kilowattstunden um 18 Uhr. Und nach diesem Profil wird beschafft, wird der Strom eingekauft und abgerechnet. So, das heißt, da gucken wir uns halt genau stundengenau an, was passiert ist. Wenn du jetzt sagst, du hast einen dynamischen Stromtarif, aber kein Smart Meter sowas, dann müssen wir das nach diesem Lastprofil machen. Das heißt, wenn du dann plötzlich anfängst und sagst, ich verbrauche jetzt nur noch mittags und nur noch abends, wirst du davon nicht profitieren. Weil weiß ja keiner.
Dann gebe ich der Gesellschaft einen Gemeinschaftsdienst zurück senke damit im Mikrometerbereich quasi den Strompreis.
Ganz genau, aber es weiß ja keiner, weil nur einmal im Jahr kommt jemand zum Ablesen. Ja, dann weiß ich zwar, am Ende hast du trotzdem 3000 Kilowattstunden verbraucht, aber du hast die alle mittags verbraucht, weil du einfach so gut bist. Weiß kein Schwein. Ja, das Einzige, was wir wissen, ist, du hast 3000 Kilowattstunden verbraucht. Wir wissen das Profil, was uns der Netzbetreiber vorgibt. That's it. Das heißt, nur als Haushaltskunde ohne Smart Meter, ohne Assets, dann profitierst du von diesem, weil wir keine Risikoprämie zahlen. Du bist aber weiterhin an dieses Standardlastprofil gekoppelt. Das heißt, spannend wird es jetzt, und das geht es in Richtung deiner Frage, ist, jetzt hast du diesen Smart Meter, ja, den ab 25 jeder beantragen kann, ab Januar 25. Wenn du den Smart Meter hast, dann rechnen wir exakt nach deinem Verbrauch ab, viertelstündlich. Das bedeutet, wenn du dann jemand bist, der sagt, ich verbrauche nur mittags, ja, dann hast du halt auf einmal nur noch diese 10 Cent pro Kilowattstunde mittags und das ist dann deine Abrechnung. Ja, natürlich, und da hast du komplett recht, macht keiner.
Ja, also kann ja niemand. Also
Nein, du hast da absolut recht. Ja, A, sind wir auch ein bisschen faul und B, morgens will ich einen Kaffee und abends will ich Netflix gucken. Ja, das kann ich halt nicht alles um 12 Uhr machen. Darum funktioniert das so nicht. Natürlich ist es erstmal auch gut zu wissen und psychologisch auch für den Kunden interessant zu sagen, er hat jetzt die Möglichkeit, schon mal kleinere Sachen zu verschieben und profitiert sofort davon. Ja, aber es ist halt so, eine Kaffeemaschine, die Waschmaschine, die Spülmaschine, das sind halt alles leider keine großen Verbraucher. Ein großer Verbraucher wäre Herd und ein Ofen, aber den mache ich halt auch nur mal Viertelstunde an. Ja, das heißt, das sind zwar, die haben zwar hohe Lasten, aber halt nur für einen kurzen Zeitraum. Ja, und wenn ich halt abends was kochen
möchte. Die Waschmaschine trockner. Also,
die verbrauchen aber alle nicht, die brauchen jetzt aber auch alle nicht unendlich viel. Das ist halt,
Ja, wir brauchen halt immer so 2 kW oder sowas vielleicht. Oder so also ein Durchlauferhitzer ist dann mal schnell
Durchlauferhitzer, das also ist wenn ich da so wenn du mal lange duschst.
Ja, genau, ja. Wenn ich lange dusche, dann bin ich ja schnell bei irgendwie 30 kW, die da durchgehen oder 25 oder was. Je nach Auslegung.
Ja, aber wenn du musst überlegen, ein normaler Haushalt verbraucht am Tag, also da reden wir von einem 3-Personen-Haushalt, verbraucht am Tag 8 Kilowattstunden. Mhm. Ja, das ist halt wirklich, und das heißt...
Ohne Auto, ja.
Ohne Auto. Ganz normaler, ohne, also 90% der Haushalte werden jetzt aktuell so um die 8 Kilowattstunden verbrauchen am Tag. Und da ist halt irgendwie eine Kaffeemaschine auch nicht der Großteil von. Aber natürlich entscheidend ist, dass es, du hast jetzt erstmal die Möglichkeit, über diesen Smart Meter plus einen dynamischen Stromtarif und zum Beispiel unsere App, siehst du jeden Tag, jede Stunde, was du verbraucht hast. Und wenn du deinen Verbrauch änderst, profitierst du sofort davon. Aber es sind vielleicht erstmal nur 40 Cent hier, 2 Euro da. Aber das muss jeder dann für sich selbst entscheiden. Kleinvieh macht auch
Mist. Das sind dann 5 Cent pro Kilowattstunde. Ja. Ja, sagst du. Und dann mal 8 Kilowatt sind mal 40 Cent. Das heißt, mal im Jahr. Ja, wie viel kommt da zusammen? Über den Daumen gepeilt?
Ja, also wenn du jetzt nur, sagen wir mal, wenn du es jetzt nur schaffst, irgendwie 5 Cent ja, zu sparen, aber das tatsächlich über deine 3000 Kilowattstunden, da kommst du auch schon auf 150 Euro.
Ja. Also ohne Zusatzkosten oder habe ich da schon Zusatzkosten, wenn ich für den neuen Zähler, für den digitalen...
Genau, guter Punkt ist, die ab Januar 25, wenn das Gesetz greift, sind die Kosten, also sind die Anschaffung ist kostenlos.
Das heißt, zahle ich ja noch dafür, richtig?
Genau, also jetzt, wenn man jetzt ab Januar 25 ist, muss man einfach nur sozusagen eine E-Mail an seinen Netzbetreiber schicken und sagen, so, ich hätte jetzt gerne so einen Smart Meter. Und dann steht im Gesetz, die müssen das innerhalb von 4 Monaten verbauen. Ob sie es können, ist mal eine andere Frage.
Bin gespannt, ob das klappt.
Ja, genau. Aber dann hast du, natürlich gibt es ja noch so eine jährliche Messstellengebühr, die zahlst du auch jetzt schon. Mhm. Die ist so aktuell, ich glaube, so um die 10 Euro für so ein Ferrari-Zähler ein bisschen weniger, für so ein digitales ein bisschen höher. Die sind dann aber gedeckelt bei 20 Euro. Mhm. Außer du hast eine steuerbare Verbrauchseinrichtung, dann zahlst du ein bisschen mehr, dann zahlst du, glaube ich, 50 Euro. Aber auf der anderen Seite kriegst du auch nach § 14a Messstellenbetriebsgesetz kriegst du auch zwischen 110 und 190 Euro zurück, weil du eben steuerbar bist. Das heißt, im Summa summarum, du bist da irgendwie unter 20 Euro pro Jahr für die Messstellengebühr. Das heißt, das rechnet sich schon. Die hohen Kosten wären die Installationskosten. Und die sind ab Januar 25 fallen die weg. Wenn du aber jetzt eins möchtest, dann musst du zu sogenannten wettbewerblichen Messstellenbetreibern gehen. Und die haben ganz unterschiedliche Preismodelle. Wir arbeiten mit einem zusammen und bieten das jetzt auch unseren Bestandskunden schon an, dass wir sagen, wir verbauen euch das Ding umsonst. Das kostet je nach Anbieter unterschiedlich aktuell so um die 400 Euro. Davon sind vielleicht 100, 150 Euro die eigentliche Zähler. An Rest sind halt, dass der Elektriker rausfahren muss und da eine Stunde braucht, um das Ding zu verbauen. Aber so 400 Euro kann man sich mal merken. Aber die muss man auch erstmal wieder reinholen. Ja, jetzt haben wir gesagt, es 100, 150 Euro für mich als normal. Das heißt, dann müsste ich schon irgendwie 2, 3 Jahre lang das machen, damit ich es wieder reinhole. Darum sagen wir, wir finanzieren das für unsere Bestandskunden, sagen aber auch, wenn ihr innerhalb von 2 Jahren kündigt, was wir ja bei einem dynamischen Tarif immer monatlich machen können. Also wir haben keine Mindestlaufzeiten, sondern jeden Monat kommst du wieder raus. Auch das so ein bisschen, um das Risiko auch abzumildern für ihn. Sagen wir, wenn du jetzt innerhalb von 2 Jahren kündigst, dann müsstest du es anteilig zurückzahlen. Und wenn du 2 Jahre bei uns bleibst, hat sich tatsächlich rentiert, kriegst du es für umsonst. Das ist so ein bisschen die Idee,
damit
wir
das halten. So.
Ja, genau, dass wir das kostenlos jetzt verbauen. Aber ja, aktuell 400 Euro, ab Januar 25 umsonst. Aber da hast du recht, schafft es jeder Grundversorger, jeder Netzbetreiber, die Dinge auch dann innerhalb von 4 Monaten zu verbauen. Sehr unterschiedlich. Wir haben Netze, Beispiele ist aus Hamburg und aus Berlin und aus auch manche kleinere, die kriegen das wirklich gut hin. Da kann man das jetzt schon beantragen, die rollen das jetzt schon aus. Gibt andere, da die kommen noch nicht mehr bei denen hinterher, wo sie es müssten, wo sie es jetzt schon müssen, weil die über 6000 Kilowattstunden Verbrauch haben, die Haushalte. Da müssen die es nämlich jetzt schon machen und schaffen auch das nicht. Also wir haben, auch das vielleicht mal ein interessantes Fakt ist, wir haben über 700 Netzbetreiber in Deutschland. Und jeder macht da so sein eigenes Ding. Natürlich gibt es die Bundesnetzagentur, die alle überwacht. Aber da gibt es welche, die sind super schnell und sind super digitalisiert und es sind andere, die sind es nicht.
Mhm. Gut, ich meine, es sind ja auch viele, viele kleine Stadtwerke, wo das dann super irgendwie so also halb ins Rathaus integriert ist und dann sind da irgendwie eine Handvoll Leute, die...
Es gibt, also
ist tatsächlich, auch schwer,
tatsächlich auch so im baden-württembergischen Bereich gibt es irgendwie, der Backnang hat ein eigenes Stadtwerk. Also es gibt da auch wirklich viele kleine...
Das ist das kleine Kaff, aus dem ich ursprünglich komme mit... 12.100 ein eigenes Stadtwerk, ein Wasserwerk, also es ist absurd.
Und das ist natürlich historisch gewachsen und das ist insofern ja auch richtig, weil diese Grundversorger, also ich will auch gar nichts gegen Grundversorger, im Gegenteil ist, die haben einen sehr, sehr starken kommunalen Auftrag. Ja, warum? Sie finanzieren ja die örtlichen Hallenbäder mit. Also die sind ja,
genau.
Die machen ja auch nicht umsonst auch gute Gewinne, aber die fließen ja direkt zurück in die Kommune. Darum haben die auch einen sehr, sehr wichtigen kommunalen Auftrag. Und dass es so viele davon gibt, ist sicherlich historisch gewachsen über die letzten 150 Jahre. Braucht es da 700, um wahrscheinlich einheitlich eine Digitalisierung voranzutreiben? Nicht, aber es ist halt, wie es ist.
Ja, okay, verstehe. Du hast jetzt schon davon gesprochen, wenn wir so hohe Lasten haben, und auch diese abschaltbaren Systeme. Das wäre ja beispielsweise, und da kommen wir dann auch zum Punkt mit dem Elektroauto,
jawohl,
genau das Ding, die Wallbox. Wenn ich eine Wallbox habe, nach 14a, neue Regelung, muss ich die ja wahrscheinlich abschaltbar haben. Mhm. Sonst wird das mit dem einfachen Einbau nicht unbedingt möglich sein. Oder sie ist zumindest, also sie kann zumindest vom Netzbetreiber nicht genehmigt werden.
Ja, ich glaube, bis 11 kW
darfst du,
aber ab 22 hat der Netzbetreiber sozusagen einen Outrecht und sagt, nee, Freundchen.
Außer ich sage, du darfst sie abschalten.
Dann korrekt, hat er, genau. Dann muss das wieder
rein.
Genau.
So.
Hängt immer noch so ein bisschen an, was dein Netzanschluss, also wenn du jetzt so ein großes Mehrfamilienhaus bist, dann hängt es immer noch an, was sozusagen der Hausanschluss verkraftet.
Genau.
Aber das wird ja schon sehr klein. Aber ja, die Aussage stimmt perfekt. Aber da sind wir jetzt genau wieder auch in unserer Logik. Wir sind jetzt so weit, wir haben jetzt einen Haushalt, wir haben einen Smart Meter, da hatten wir jetzt 100, 150 Euro gespart. Jetzt wird es spannend. Jetzt haben wir nämlich neben unseren kleinen Waschmaschinen und Kleinverbraucher einen größeren Verbraucher, nämlich zum Beispiel ein Elektroauto mit einer 70 Kilowattstunden Batterie oder mehr. Oder eine Wärmepumpe, ja, die halt im Jahr alleine irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Kilowattstunden, je nach Dimensionierung auch verbrauchen kann. Oder eine PV-Anlage mit einem zusätzlichen Stromspeicher, der Stromspeicher ja auch, und da auch wichtige Info, jetzt nach dem neuen Solarpaket 1, was letzte Woche rauskam, kann man diese Stromspeicher, die durfte man bisher nur mit Solarstrom befüllen,
genau,
und dann einspeisen oder im Haus benutzen. Jetzt darf man da auch den Graustrom, so nennt man das, aus dem Netz reinspeisen. Ja, weil man wusste jetzt ja sonst nicht, ich habe jetzt irgendwie PV-Strom drin und Graustrom und dann ist halt alles irgendwie vermengt. Und mittlerweile gibt es jetzt eine gute Lösung. Das war jetzt in dem Solarpaket 1. Das heißt, so ein Stromspeicher ist jetzt auch immer interessanter, ihn dafür zu nutzen. Mhm. Aber auf jeden Fall, jetzt haben wir in unserem dritten Ausbaustufe, haben wir jetzt flexible Assets drin. Und zwar welche, die richtig Dampf haben. Und nicht nur eine kleine Kaffeemaschine mit 200 Watt, sondern jetzt haben wir halt dann einen großen Elektroauto mit 70 Kilowattstunden. So, und da ist der Case ein anderer. Weil jetzt kann ich die über dieses zum Beispiel Smart Chargen, kann ich die steuern, den Ladevorgang steuern. Mhm. Weil was aktuell wahrscheinlich bei den meisten passiert ist, die kommen abends nach Hause, stöpseln ihr Auto an. Ja, man kommt halt um 18 Uhr nach Hause, stöpselt um 18 Uhr sein Auto an und die Dinger sind ja dann erstmal dumm. Und lädt man jetzt erstmal das Auto voll. Ja?
Genau.
Wunderbar, um 9 Uhr ist es voll, aber ich habe tatsächlich wunderbar den teuersten Strom, weil alle es brauchen. So, und das kann man jetzt halt smart machen. Und das machen wir zum Beispiel in unserer App. Da bieten aber auch andere sozusagen vergleichbare Lösungen an. Aber da gibt man im Grunde nur an, wann brauche ich das Auto wieder, mit welchem Ladezustand. Und dann steuern wir den Ladevorgang des Autos. Wir gucken uns an, wie lange habe ich das Auto jetzt sozusagen dran, wie entwickelt sich der Strompreis. Und zum Beispiel nachts ist es halt dann deutlich günstiger. Und dann sage ich, ja, na gut, ich lade halt nicht von 18 bis 22 Uhr, sondern ich lade von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens und schaffe da eine massive Ersparnis. Weil da holen wir halt alleine nochmal irgendwie 10 Cent pro Kilowattstunde raus, weil es nachts so viel günstiger ist und kann da dann irgendwie zusätzlich bis zu 500 Euro sparen. Ja, das ist dann sozusagen, weil wir holen alleine auf das Auto gerechnet 10 Cent pro Kilowattstunde raus.
Ja.
Also wenn wir das einmal wirklich durchrechnet. Jetzt sagen wir mal, wenn wir bei 10 Cent sind und wir haben vielleicht, sagen wir mal, 3500 Kilowattstunden, die halt wir im Jahr mit dem Elektroauto verfahren.
Ja, ich glaube, also wenn du mit 20 Kilowattstunden rechnest, dann bist, also was ja, das Auto braucht, dann bist du bei 3000 Kilowattstunden, bei 15.000 Kilometern durchschnittlich im Jahr.
Genau, also wenn du 3000 Kilowattstunden nimmst und sagst, du schaffst es also nicht zu Peak zu laden, sondern mindestens 10 Cent günstiger, weil du es nachts machst. Das ist so ein typisches Delta, was du halt sozusagen in den Preisen siehst. Also hast du irgendwie 10 Cent weniger, dann sparst du allein schon 300 Euro.
Mhm. Ja. Mit denen ich quasi mit dem Elektroauto dann fahren kann.
Genau. Und das heißt, und darum, wenn man das jetzt mal umrechnet, ist so, dann bist du so bei 4 Euro die 100 Kilometer. Also wenn man sagt, 100 Kilometer, 20 Kilowattstunden, und lädst es halt irgendwie für 20 Cent die Kilowattstunde, mal 20 Kilowattstunden bist du halt bei 4 Euro auf den 100 Kilometern. Das ist mal deutlich besser als das, was du in einer großen Ladesäule hast auf der Autobahn und auch deutlich besser als was du mit einem Benziner hast.
Absolut, klar.
Und das kann man halt dann noch ein bisschen weiter optimieren durch, gibt es noch so Intraday-Handel, das können wir alles auch über unsere App zentral steuern, aber dann schaffst du es, dass du so unter 3 Euro kommst
pro
100 Kilometer.
wie läuft das dann? Ihr hackt euch dann quasi in das Auto ein oder in die Ballbox? Was ist da euer präferiertes System?
Genau, wir hacken zum Glück gar nicht, aber, aber was man machen muss, ist dann über unsere App kann man dann sein Auto connecten mit den Zugangsdaten, die man sozusagen auch von seinem E-Auto-Hersteller hat, weil wir eine API-Connect über einen Drittanbieter mit den verschiedenen Auto-OEMs haben. So, und da ist die Abdeckung bei über 95%. Ich glaube, aktuell
welche Autohersteller habt ihr? Okay, ihr habt Polestar nicht, aber
Polestar nicht, aber sonst Rest haben wir.
VW-Konzern, BMW, Mercedes.
Volvo, Mercedes, BYD, die ganzen, auch die ganzen chinesischen, die sind da alle mit drin. Renault, Peugeot, alle mit drin.
Okay.
Ja, das heißt, du hast da eine sehr große Abdeckung. Tesla, auch alles mit drin. Hast eine sehr große Abdeckung. Und jetzt ist das Fachwort ist dann wieder Cloud to Cloud. Das heißt, was machen wir es? In unserer App sagen wir, okay, wir haben verstanden, was jetzt sozusagen, wann du wie laden möchtest. Wir können über deinen Benutzernamen, Zugang, dein Login, dein State of Charge vom Auto auslesen und wissen also, die Kiste ist jetzt zu 40% gefüllt, aber jetzt gerade auch angestöpselt. Wir kennen natürlich die Börsenpreise und dann sagen wir, können wir einen Steuerbefehl, einen Ladebefehl ans Auto geben. So, das geht einmal über das E-Auto. Wir können es aber auch über die Wallboxen machen. Da bieten wir auch so die gängigen Anbieter ab, aber nicht alle, sodass wir aber schon.
Es sind auch viele.
Auch, ich sage mal so, eine Kombination zu haben, dass wir weder die Wallbox können noch das Auto, das ist unwahrscheinlich, sodass wir jetzt eher an so eine 98-99% Abdeckung kommen. Aber das kann man sich auf der Homepage vorher nochmal angucken, damit man sicher ist, entweder das Auto oder die Wallbox geht. Und dann steuert man diese, steuern wir die sozusagen an. Man connectet sich einmal über die App damit. Wir übernehmen dann die Steuerung und du stehst morgens auf und hast dann ein Auto mit dem Ladestand, den du brauchst, aber wohlwissend, dass du ihn nachts zu einem sehr günstigen Strompreis geladen hast.
Jetzt jeder, der sich schon mal damit vertraut gemacht hat, wie diese Apps von den Autoherstellern funktionieren, wie diese Apps von den Wallboxen funktionieren, der weiß, dass die nicht immer tun, was sie tun sollen, dass das Auto dann doch nicht geladen hat. Und gerade wenn ich sage, also deswegen gehen, glaube ich, auch viele her und stecken es aktiv ein, gucken, geht das grüne Lämpchen an und die Wahrscheinlichkeit, dass es dann von alleine wieder ausgeht, die ist dann vergleichsweise gering wie, ich stecke es ein, starte den Ladevorgang nicht, gezielt nicht, sondern starte es hinterher. Habt ihr da noch irgendeinen
Loop,
der sicherstellt, dass die Karre voll ist oder mir zumindest mal mein Handy bimmelt mit, ich wollte eigentlich, aber ich kann nicht?
Ja, ist, also haben wir aktuell, machen wir jetzt nicht eine Push-Notification, die dann sagen, so Freundchen, ist hier irgendwas
jetzt nochmal raus und guck bitte.
Genau. Du siehst ja sozusagen immer auch über deine App, was jetzt der aktuelle Ladezustand ist. Das zeigen wir auch an. Also du siehst bei uns in deiner Strom-App von uns, von Rabatchart, siehst du auch jetzt aktueller Ladezustand des Autos 72%. Das heißt, wenn du um 18 Uhr einstöpselst und um 10 Uhr nochmal aufs Handy guckst und merkst, okay, ist jetzt noch nichts passiert, aber irgendwie erstmal steht auch in dem Ladeplan drin, dass es erst nachts passieren soll. Alles gut. Wenn du jetzt nachts, wir wollen dich ja nicht nachts wach bimmeln, aber wir sagen, hey, ist doch irgendwas schief gegangen.
Wenn ich morgen früh um 7 los muss und mein Auto ist leer, dann wäre ich gerne halt um 1 aufgestanden.
Absolut. Also, absolut. Ja, das ist richtig. Wir sehen das, es gibt immer mal so Connection-Issues, die siehst du dann aber beim Anstöpseln. Ja, wenn du dein Ladepräsen angibst und dann gucken wir, steht die Verbindung, dann kann es sein, sagt, nee, irgendwas klappt gerade nicht, dann muss man nochmal einloggen oder ausloggen. Also die Sachen gibt es, die sehen wir auch ab und zu im Kundenservice, aber das ist jetzt kleiner 1%. Ja, also darum, wenn die Connection einmal klappt und sozusagen, dann siehst du auch immer, Auto ist angestöpselt, Ladepräferenzen sind aktiv und dann kann man eigentlich auch beruhigt ins Bett gehen. Ja, irgendwas ist immer mal, aber da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr klein.
Gerade bei den älteren E-Autos ist ja so ein Klassiker, ist BMW i3, der gerade zum Ende hin ja noch sehr viel rausgeschossen wurde, leasingmäßig. Jetzt kommen gerade die ersten Leasing-Rückläufer zurück. Und ich habe das Gefühl, der wird gerade so ein bisschen, die zurückkamen, gehen jetzt gleich wieder raus. Gebraucht sind gerade relativ beliebt, ist meine Wahrnehmung. Da habe ich das Problem, dass ich da sowas alles nicht einstellen kann. Da komme ich nur über die App hin. Ich kann aus dem Auto auch so den SOC nicht rauslesen. Was macht man da? Wie löst ihr das? Wie sagt ihr dem Auto beispielsweise auch, um den Akku zu schonen, bitte lad mich nur bis 80%. Könnt ihr da irgendwas tun? Oder?
Na, wenn du es nicht tatsächlich über die APIs, die der Hersteller zur Verfügung
stellt. Der Autohersteller.
Der Autohersteller. Okay. Ja, wenn der sagt, für das Modell habe ich leider kein State of Charge, dann können wir das nicht, das können wir nicht einlesen. Dann kannst du es eigentlich nur über die Wallbox machen. Ja, weil die Wallbox dann hoffentlich irgendwie vom neueren Standard ist, die können wir einlesen. Die Wallboxen haben generell immer das Problem, meistens, dass sie nicht den State of Charge auch kennen, sondern die laden dann eben so weit, bis Schluss ist. Ja, damit können wir dann aber auch leben. Aber es hängt halt einfach sehr, sehr stark an den APIs von den Herstellern, was die halt einfach an Informationen zur Verfügung stellen.
Wie sichert ihr denn ab, dass das, wir haben es bei Mercedes beispielsweise gesehen, ich glaube, es war letztes Jahr, da wurde dann das 2G-Netz abgeschaltet. Mercedes hat sehr, sehr viele Connected-Dienste, beispielsweise die Realtime-Traffic-Sachen, auch aufzuschließen. Sowas geht, glaube ich, alles. Bei vielen Autos ging das über 2G. 2G wurde vom Netz genommen, um Platz zu schaffen in den Frequenzen. Und boom, ist das Ding tot. Mhm. Wie sichert ihr euch denn oder eure Kunden vielmehr dagegen ab, dass da nicht gerade bei älteren Fahrzeugen, und bei Mercedes waren die gar nicht mal so alt, dass sie da einfach rausgekickt werden?
Genau, ist ja auch da primär ein Service, der vom OEM nicht mehr angeboten wird. Also dass zum Beispiel du...
Ja, aber ihr braucht ihn, ja, und ihr braucht ihn, damit es euer Ding gut tut.
Das ist richtig. Also wenn du es nicht über die Wallbox machst, die Lösung ist immer dann zur Not die Wallbox.
Okay.
Aber wenn du es über den Autohersteller machst, das hast du recht, ja, da wir ja sozusagen auf den Dienst angewiesen sind, dass der Hersteller mit, die Hersteller-Cloud mit dem konkreten Auto sprechen kann. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann können wir sozusagen über eine direkte Steuerung des Autos über die Cloud können wir dann auch nicht mehr machen. Mhm. Dann gibt es als Lösung nur noch über die Wallbox.
Ist quasi...
Genau. Ja. Oder ansonsten, was man immer machen kann. Also es gibt ja bestimmt welche, die haben ein etwas komplexeres Setup zu Hause. Sie haben zum Beispiel auch so ein Home Energy Management System, ein HEMS. Da kannst du ja auch so Ladefahrpläne auch einstellen. Ja, die sind halt aber meistens nicht dynamisch. Ja, die gibst du dann irgendwie sehr fest, dann wie so montags sollst du dann von 22 Uhr bis 24 Uhr. Das ist auch schon gut. Also das geht dann auch, weil das Schöne ist ja, dass diese Strompreise sehr gut prognostizierbar sind. Also sie sind halt immer nachts günstig und mittags günstig.
Ja.
Das heißt, da kann man schon erstmal nicht falsch machen, so einen Ladeplan einfach auch grundsätzlich zu hinterlegen, wenn man jetzt irgendein geartetes HEMS hat.
Okay. Und wie stehst du da oder wie steht ihr da gerade in Richtung bidirektionales Laden als Beispiel? Das ist ja auch ein Thema, das immer wieder hochkommt. VW schafft es jetzt ja einigermaßen gerade. Es gibt die ersten Anbieter, die auch mit bidirektionalen Ladelösungen kommen. Ist das auch spannend für gerade so ein dynamisches
Tarif? Ist super spannend, ja, na klar. Also ich glaube, zwei Sachen sind ganz spannend. Also du hast ja natürlich, das eine Problem ist, nur ein Bruchteil der Haushalte hat halt die Möglichkeit, ein Elektroauto bei sich am Zähler zu haben, weil es einen eigenen Carport hat oder eine Tiefgarage, wo das halt irgendwie möglich ist. Ja, das heißt, für diese Kunden ist halt so ein Vehicle-to-Home, Vehicle-to-Grid super, super spannend. Mhm. Aber da gibt es noch wirklich eine Reihe von auch technischen Problemen. Ja, du brauchst halt eine besondere Wallbox, die halt sozusagen auch da den Wechselrichter in die Richtung hat. Das muss halt in ISO 15118 zertifiziert sein. Die sind auch meistens dann nochmal einen Ticken teurer. Also da kriegst du, glaube ich, keine für 800.000 Euro. Ja, weil du brauchst ja, das müssten ja, ich glaube, aber da weißt du vielleicht mehr Bescheid, das müssen ja dann auch wie DC-Lader sein, die sind ja auch nochmal teurer.
Kommt auf den Hersteller an. Es gibt
auf
die
den
einen Hersteller, die
genau
sagen, wir wollen
die haben es im Auto.
AC, die anderen wollen es auf DC machen.
Ich glaube, das Schöne ist, dass mehr und mehr Autos die aktuellen Modelle das alle können. Ja, die ganzen VW ID-Modelle, Renault, Peugeot, Leider Nio.
DC, aber ja.
Dann genau. Aber also mehr und mehr können es die Autos. Dann brauchst du aber noch eine kompatiblen sozusagen Wallbox dazu. Aber dann ist grundsätzlich erstmal für Vehicle to Home alles möglich. Ja, das ist halt sozusagen in deinem Vehicle to Home heißt ja, dass du das in deinem Eigenverbrauch nutzen kannst und sozusagen dein Auto einfach als stationären Speicher nutzen kannst für deinen Verbrauch. So, dann ist das erstmal sozusagen gut möglich. Vehicle to Grid, da gibt es dann andere Probleme, weil dann kommst du nochmal in so Steuerfragen rein oder wie die Netzentgelte hast, weil du musst ja auch überlegen, die Frage ist ja, wo hast du den Strom bezogen und wo speist du ihn ein? Du kannst ja auf der Arbeit laden.
Ja.
Und willst du dann zu Hause ins Grid überführen? Und dann hast du halt nochmal Fragen, also von den Messkonzepten, von der Besteuerung, von den Netzentgelten. Da gibt es auch noch so ein paar offene Fragen, die noch geklärt werden müssen. Darum glaube ich sehr an das Vehicle to Home. Ich bin sowieso eher ein Freund, auch wenn es jetzt um PV-Anlagen geht, die sagen, immer eine Eigenverbrauchsoptimierung zu machen. Diese 8 Cent, die du da an deinen EEG-Vergütung kriegst, das ist es nicht wert. Dann lieber speichern den PV-Strom und dann abends zu Peakzeiten, ja, statt für 35 Cent Peakzeit zu zahlen, dann einfach den Strom aus der PV-Anlage für null zu nehmen. Also ich bin immer einspeisen, glaube ich, aktuell sowieso noch nicht so dran für so einen normalen Haushalt, vor allem mit Auto. Aber ja, Vehicle to Home, sowas bidirektionales Laden, super interessant. Die andere Hebel, den ich auch ähnlich spannend finde, ist, und der natürlich für viel mehr Haushalte möglich wäre, ist es, einfach kleine Heimspeicher in die Haushalte zu bringen. Und da reicht ja, wir haben es ja vorhin gesagt, 8 Kilowattstunden verbraucht so ein normaler Haushalt. Und da verbrauchst du halt morgens 2, abends 3 bis 4, ja, und mittags vielleicht nochmal so 1 bis 2, je nachdem, ob du da bist, so im Schnitt. Das heißt, wenn du da so einen 2 Kilowattstunden Speicher hast, und die sind ja wirklich, ja, das ist so ein kleiner Schuhschrank.
Ich weiß nicht, das sind so ein wirklich, paar Autobatterien aufeinander.
Also ja, genau, das ist wirklich nicht groß. Damit schaffst du es schon, abends komplett deinen Peak sozusagen rauszunehmen.
Den ich mir quasi in der Theorie am Mittag oder in der Nacht davor
exakt ganz genau. Du kannst mittags müssen ja nicht immer negative Strompreise sein, aber die sind ja dann deutlich günstiger. Da sind die halt irgendwie bei 10, 12 Cent die Kilowattstunde. Mhm. Da machst du den Speicher voll. Ja, und diese 2 Kilowattstunden schaffst du auch Und das Schöne ist ja, das schaffst du auch über die normalen, Stromstecker zu Hause aus der Schuko-Dose.
Ja.
Ja. Die können ja auch tatsächlich irgendwie mit 2 bis 3 kW laden. Ja.
Das Aufladen, ja, das Entladen ist dann, glaube ich, wieder, dann kommt
Entladen, so ein Stecker, hast du wieder 800, da hast du wieder, die haben genau. Meistens eine Spitzen-Entladeleistung von 800 Watt. Ja. Aber auch das irgendwie so, musst du halt natürlich gucken, wenn du abends den Herd anmachst, dann hast du manchmal eine höhere Last, dann kannst du zwar aus der Batterie nehmen, aber auch noch aus dem Netz. Aber nichtsdestotrotz, für so einen normalen Haushalt wäre es auch interessant, sich einfach so einen kleinen Heimspeicher einzustellen. Mhm. Wie du gesagt hast, wird mittags beladen und abends nehme ich diese Leistung dann wieder raus für meinen normalen Bedarf, den ich dann abends habe. Mhm. Rechnen wir gerade aus, was das bedeutet, wie sich das rentiert, wann sich sowas amortisiert ist und vor allem auch, ist das dann irgendwie Plug and Play. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist halt wirklich, ich bestelle mir das Ding, ich stecke das in die Steckdose rein.
Und hab meine App, WLAN und dann ist es irgendwie.
Korrekt, connecte mit dem WLAN und dann. So, und das prüfen wir gerade alles, aber das, glaube ich, ist auch nochmal, zumindest für so einen normalen Haushalt, die halt keine Wärmepumpe, kein E-Auto haben, sicher eine gute Lösung.
Okay, aber nochmal auf das Auto zurück. Das heißt, die Idealvorstellung ist, ich habe mein Auto nachts dastehen, durchgehend eingesteckt, wird dann vollgeladen. Wenn ich mir dieses Konzept anschaue, glaubst du, das wird für viele E-Autofahrer das Ding werden, diese dynamischen Stromtarife? Oder werden wir mittelfristig nicht ohnehin mit unserem Zuhause-Stromtarif auch öffentlich laden können oder derlei Gestalt, dass wir das alles so weit liberalisieren und so weit öffnen und das Thema Messstellengesetz oder wie es auch immer, ich habe den Namen leider vergessen, dass es einfach noch weiter aufgedröselt wird und einfach freier wird und wir nicht mehr an der Zähler zu Hause sind, deswegen kann ich zu Hause meinen Strom holen.
Also ich glaube, dass zu Hause wird immer günstiger sein als in der halböffentlichen oder öffentlichen Ladeinfrastruktur. Ja? Weil du hast schon gesagt, die müssen das hinstellen, das kostet auch alles was, die müssen auch eine Marge machen. Das heißt, zu Hause ist immer günstiger. Und da kommen ja noch ein paar Zusatzeffekte, die es hier nochmal einfacher machen ist. Wir reden ja in 2025 wird es irgendeine dynamische Netzentgelte geben. Die in der einfachsten Version ist das, wenn viel Strom da ist, werden die Netzentgelte reduziert, sodass du einen Anreiz hast, dann den Strom zu verbrauchen. Mhm. Also auch hier wieder, nachts und mittags. Ja, das heißt, du wirst nochmal incentiviert. Wir reden ja die ganze Zeit nur um diesen Energiepreis.
Ja.
Wir haben ja gesagt, das sind 20% von den Gesamtkosten. Ja, und den drücken wir gerade, weil wir halt einfach schlau an der Börse kaufen. Aber wenn die dynamischen Netzentgelte kommen, dann greifen wir mal endlich dieses andere große Paket an, was über 30% von deinen Stromkosten hat, nämlich die Netzentgelte. Und wenn es da dann auf einmal in der Nacht oder mittags dann günstigere Netzentgelte gibt, weil man halt Leute incentivieren möchte, dann zu verbrauchen, dann wird der Hebel ja noch mal größer, dass du dein Auto zu Hause dann lädst, wenn viel Strom zur Verfügung ist. Und nichtsdestotrotz, und das darf man jetzt immer, wir reden ja die ganze Zeit über Kosten, es ist natürlich auch ein Riesenbeitrag für die Energiewende.
Absolut.
Ja, weil wir halt dann Strom beziehen, wenn er zu nahezu 100% aus Erneuerbaren ist. Also das ist wie, wenn du wirklich dein Auto direkt an die Windkraftanlage, an die Windanlage anstöpselst. Also es ist halt wirklich, erneuerbarer geht's nicht, weil du halt wirklich zu 100% an den Ökostrom, der im Netz ist, halt rausziehst. Und das andere ist noch, das ist, man tut auch was für die Gemeinschaft, weil in der Energiesprache nennt man handelt netzdienlich. Weil es ist schon immer eine Last für das Netz, wenn wir irgendwie große Peaks haben. Ja, wenn wirklich das Netz irgendwie voll ausgelastet ist und dann kommt noch ein Verbraucher, noch ein Verbraucher rein, das ist natürlich auch für die ganzen Umspannwerke, das ist alles kein Spaß, das sind hohe Kosten, damit es dann auch so funktioniert, wie es ist und dass wir halt in Deutschland, glaube ich, europaweit mit am niedrigsten tatsächlich so eine Blackout-Quote haben. Mhm. Ich glaube, will ich nicht lügen, aber es sind, glaube ich, unter 5 Minuten im Jahr.
Ja, das ist also vernichtend wenig im Vergleich zu überall sonst.
Ja, ja, und selbst UK hat es, glaube ich, dreimal so hoch. Also es ist wirklich für so ein großes Land, also dass unsere Energie nicht so stabil ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Aber trotzdem, das kostet nämlich und dieses netzdienliche Verhalten, dass ich halt es schaffe, dass wir diese Peaks vermeiden und viel eine gleichmäßigere Auslastung im Netz haben, das wirkt sich irgendwann auch auswirken auf die Netzentgelte, weil die dadurch reduziert werden. Mhm. Also man tut wirklich etwas Gutes, nicht nur für sich selbst, für den eigenen Geldbeutel, sondern auch tatsächlich für die Umwelt, für die Nachhaltigkeit, aber auch für die Infrastruktur, wenn man es schafft, das Auto nachts oder mittags zu laden.
Dann zum Schluss würde ich gerne noch so einen Blick in die Zukunft wagen. Du sagst gerade, wir sorgen mit diesen dynamischen Tarifen, dass wir unser Nutzerverhalten anpassen, dafür, dass wir das ein bisschen abflachen. Ist dann aber nicht so, dass mittelfristig oder auch schon kurzfristig alle oder ein Großteil der Leute dann ihre E-Autos mit den riesig großen Lasten, 11 kW, vielleicht sogar 22 kW, in die Nacht schieben und dann wird es halt nachts teurer und dann ist aus dem dynamischen Strompreis, dann ist der plötzlich gar nicht mehr so dynamisch?
Ja, das ist richtig, aber da müssen wir schon. Also es ist ein guter Blick in die Zukunft, aber muss man überlegen, wie viele Gigawattstunden tatsächlich eigentlich an Energieproduktion sind und auch an erneuerbaren Energieproduktion ist. Also wenn man sich überlegt, alleine letztes Jahr haben wir jetzt irgendwie PV 14 Gigawatt hinzugebaut. Ja,
PV ist halt nachts nicht da.
Ist nachts direkt, aber guckt ja mal, der größte Erneuerbare ist immer noch Wind.
Absolut. Ja,
also nur, dass man mal sieht, was und auch alleine jetzt, ich habe leider nicht die Zahl im Kopf, was sozusagen, wie viele Terawattstunden wir am Tag verbrauchen. Und wir wissen ja, 60% davon sind alleine Erneuerbare. Das heißt, dass was wirklich, wie viele E-Autos wir da brauchen, dass tatsächlich wir das im Markt spüren und die Preise angekommen, da müssen dann schon, also da muss die Quote an E-Autos am Anteil von den Gesamt-PKWs nochmal deutlich hochgehen. Mhm. Könnten wir nochmal irgendwann überschlagen, das ist vielleicht nochmal ein guter Punkt oder auch noch als Nachtrag.
Ich dachte gerade, wenn wir jetzt nämlich vorhin sagten, wir haben 3.500 Kilowattstunden für einen Haushalt, den er so braucht, so ein Drei-Personen-Haushalt wahrscheinlich, und das E-Auto braucht auch 3.500 Stunden, dann verdoppelst du mit der Anschaffung eines E-Autos deinen Verbrauch, Marc Schwind. Mhm. Und wenn du es dann in die Nacht legst, bist du ja dann genau in der, also
das schiebst
du genau deinen Verbrauch, den du jetzt eigentlich dir mühsam aus den Peak-Zeiten raushebelst, stoppst du in die Nacht rein.
Absolut. Auf der anderen Seite wir haben gerade eine E-Auto-Quote von was, 4% oder sowas?
Nein, also in den Zulassungen, wir sind es bei knapp 1,5 Millionen E-Autos von 48 Millionen. Also
da bist du schon noch weit unter, also immer noch unter 5% auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite musst du gucken, wie viel erneuerbare Energien, und da hast du recht, ist vor allem Wind. Offshore und Onshore-Wind kommt eigentlich gerade dazu. Also dass das sich sozusagen ausgleicht, also dass sozusagen der Anstieg an E-Autos, die nachts geladen werden, nicht, also so groß wird, dass sozusagen der Anstieg an Wind und den ganzen
anderen Zusatz neu ausgebaut, meinst
genau,
du?
Genau, dass das überholt wird. Also aktuell ist es ja wirklich verschwindend gering. Und es wird weiterhin noch Wind ausgebaut. Ja, dass das ja, also die nächsten 5 bis 10 Jahre halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Ja, kann man nochmal genau durchrechnen, aber tatsächlich, da muss schon viel passieren. Und auch nicht jedes Auto wird dann immer nachts geladen. Also die sind ja dann auch teilweise manchmal unterwegs oder man ist im Urlaub.
Ja,
also
voll.
Aber die nächsten 10 Jahre mache ich mir da gar keine Sorgen. Aber du hast schon recht, wenn jetzt irgendwann mal alle einen dynamischen Tarif haben.
Und alle netzdienlich unterwegs sind.
Korrekt. Also, dann haben wir tatsächlich, dann haben wir aber nicht mehr die Peaks, dass wir irgendwie mittags 10 Cent haben und abends 35 Cent, sind wir halt alle bei 17 Cent. Mhm. Aber wäre auch schon mal wieder was.
Absolut. Ich meine, wenn wir dadurch den Gesamtstrompreis, der in Deutschland ja mit am höchsten ist, zumindest mal bei den Haushaltstarifen sowieso, bei den Industrietarifen ja auch.
Ist ja eigentlich ein schöner Ausblick. Hast du recht? Dann ist man ist ja so ein bisschen dieses Gefühl von, ich kann jetzt irgendwie im Schnippchen schlagen, weil ich irgendwie mittags oder abends lade.
Genau.
Das Gefühl wird dann weniger, aber es wird halt insgesamt für alle wieder günstiger.
Ja, es mag sein, dass mir das in meiner schwäbischen Herkunft liegt, dass ich dieses Sparen da irgendwie hoch hinsetze. Konrad, vielen Dank. Ich glaube, da haben wir relativ viel jetzt abgedeckt, wie man mit dem E-Auto laden sparen kann am Ende. Zu guter Letzt, am Ende eines jeden Move-Podcasts gibt es aber immer noch kurze A- und B-Fragen, die wir dir natürlich auch nicht vorenthalten wollen, unseren Zuschauern und Zuhörern auch nicht. Deswegen entscheide ich einfach schnell für das Für oder Wider. Bist du der Typ Streamingdienst oder CD und Schallplatte?
Streamingdienst.
Ferrari oder Tesla?
Tesla.
Apple oder Google?
Apple.
Altes Bauernhaus auf dem Land oder Loft in der Stadt?
Altes Bauernhaus.
Auto oder Fahrrad?
Fahrrad tatsächlich.
Wenn du dann im Auto bist, vorne oder hinten?
Vorne.
Links oder rechts?
Links.
Bist du ein guter Beifahrer?
Nein.
Okay. Datenschutz und AGBs. Aluhut oder Accept All?
Except all.
Okay. In Sachen Adrenalin, bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder wirst du fliegen, fischen gehen?
Motorradfahrer.
Star Trek oder Star Wars?
Star Wars.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Steak oder Falafel?
Steak.
Nachteule oder Lerche?
Nachteule.
Alles klar. Konrad, vielen Dank für all die Infos an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Ihr hört uns wieder am Freitag und wenn ihr noch Fragen an den Konrad habt, wie das alles funktioniert mit den dynamischen Stromtarifen, worauf man achten muss, worauf das kostet, wir nötigen auch dir das Versprechen ab. Wenn es Fragen gibt, beantwortest du die sicherlich
sehr gerne melden bei mir, genau. Ansonsten
genau, bei
uns unter Rabocharge.
Genau, ansonsten an uns schreiben an podcast@move-magazin.de. Wir leiten es weiter, gerne bei Spotify, kommentieren bei iTunes, bei YouTube, bei wo auch immer ihr den Podcast schaut, hört, seht. Das heißt, nochmal, abonnieren nicht vergessen, ganz wichtig. Vielen Dank an dich, an euch und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, tschüss.